Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen zu Plus 1. Ja, die Sendung von heute könnte man vielleicht ganz gut mit der Überschrift Hilfe versehen. Denn es wird in der zweiten Stunde dieser Sendung um eine junge Frau gehen, die einem Insassen in einer Todeszelle mit ihren Briefen vielleicht ein bisschen aus der Einsamkeit hilft.
In unserer Brieffreundschaft haben wir uns aus unserem Alltag erzählt, aber er, sein Alltag ist halt auf eine Art und Weise limitiert, wie wir uns das nicht vorstellen können. Da ist eine Zelle, die, wie er sagt, wahrscheinlich kleiner als mein Badezimmer ist und ein Fernseher da drin und eine Stunde Ausgang am Tag. Das war's.
Ja, Hilfe. Also Marc Benecke zum Beispiel hat einem rotbeinigen Schinkenkäfer auf die Welt geholfen und mein heutiger Gast und guter Freund Andreas Tölke hat das Hilfreichsein zu seinem Beruf gemacht. Andreas, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Wir zwei sind Nachbarn gewesen, tatsächlich in einer echt intimen Wohnsituation, würde ich sagen, denn unsere Türen lagen direkt nebeneinander. Also wenn man sich da nicht gut versteht, hat man irgendwie ein Problem. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, unsere allererste Begegnung in unserem gemeinsamen Hausflur zugrunde legen würde, dann hätte ich nicht drauf gewettet, dass wir uns heute hier treffen, denn wir sind da so ein bisschen aneinander geraten. Willst du das vielleicht kurz schildern, wie es war, als wir uns das erste Mal getroffen haben?
Wir sind nicht aneinander geraten, du bist an mich geraten. Frau Corneli hatte widerrechtlich ihre Fahrräder in dem allgemein zugänglichen Treppenhaus aufgestellt. Diese Fahrräder waren so instabil, dass sie krachend in sich zusammengefallen sind. Und Frau Corneli hat mich dann beschuldigt, lautstark, ich wäre der Verursacher gewesen von diesem entsetzlichen Unfall.
Ja, als ob du rumrennen würdest und Fahrräder umschmeißen würdest. Also das tut mir jetzt im Nachhinein sehr leid und ich bin froh, dass wir es irgendwie noch zueinander geschafft haben. Ich glaube, ich habe mich dann in der folgenden Zeit einfach ein bisschen versucht einzukratzen. Immer wieder mal geklopft und geklingelt. Das war nicht ganz leicht, sich in dein Herz irgendwie so reinzuschleimen.
Ja.
Ich hatte das schon als harte Arbeit empfunden.
Okay.
Aber sagen wir mal so, nach einem halben Jahr waren wir dann so weit, dass wir jeden Tag Kaffee getrunken haben miteinander und uns so dies und das erzählt haben. Du bist ein gutes Stück älter als ich.
Deutlich.
Kein Mensch würde das jemals vermuten, aber du hast mir gestern gesagt, du wirst nächstes Jahr
bitte.
Wirst du 60 Jahre
ja.
alt. Ja. Also du siehst ja keinen Tag älter aus
du
als 45.
Auch nicht. Du auch nicht.
und diese Freundschaft, die so ein bisschen, das, vielleicht warst du immer so ein bisschen ein Ratgeber oder so einfach so jemand Älteres, der mit Ruhe und Besonnenheit auf Situationen blickt. So habe ich das empfunden.
Ehrlich?
Jetzt guck doch
nicht so.
Ich dachte
gerade, über wen redest du gerade?
Naja, über dich. Du warst so ein Ratgeber. Wie hast du das denn empfunden seinerzeit?
Ich fand, was mir von Anfang an einen irrsinnigen Spaß gemacht hat, war diese nicht greifbare junge Frau, die auf so vielen Hochzeiten unterwegs war, mit Kindern kriegen, ein Mann, der damals irgendwie in einem kreativen Umfeld unterwegs war. Dann hatten wir auch noch einen gemeinsamen Freund, Michael Schöbel, der leider gestorben
ist. Der leider nicht mehr lebt, ja.
Genau. Und der dann irgendwann auch mal vor der Tür stand, irgendwie wurde diese Tür nicht geöffnet. Und gar ganz aufgeregt und wollte dann dringend bei
mir. Ach Gott, ich erinnere mich.
Ja.
Und zwar stand er vor der Tür, ich war nicht da. Er wollte zu meinem seinerzeit Lebensgefährten.
Genau.
Und der öffnete die Tür nicht. Und daraufhin hat er bei dir geklingelt und hat was gesagt?
Stand dann, also Ronny hätte einen Herzfehler.
Ronny ist mein Lebensgefährte gewesen.
Genau, Ronny hätte einen Herzfehler und der Mann würde jetzt dann, wenn er da liegt, dann auch sterben. Und du wärst irgendwie eine Radiomoderatorin, man könnte dich jetzt da auch nicht rausholen. Und es war alles unglaublich aufgeregt. Und ich fand immer, dass um dich und deine Posse so eine Aufregung war.
Ja.
Und die fand ich aber irgendwie immer sehr lustig.
Darf ich bitte noch kurz anfügen, dass die Feuerwehr tatsächlich gekommen ist? Und dann hat halt mein seinerzeit schlafender Lebensgefährte völlig irritiert.
Genau.
Der Feuerwehr die Tür aufgemacht.
Genau.
Ja, solche Sachen sind bei uns auf dem Flur passiert. Und einmal habe ich da Tatsache gestanden und habe meine Wohnungstür gestreichelt und zu dir gesagt, hinter dieser Tür ist so viel Liebe.
Und dieser Spruch ist in mein Leben gewandert und wirklich durchgängig, weil das war, du hast dabei eine Geste gemacht und diese Tür angeglotzt, als ob es jetzt irgendwie der Eintritt ins Paradies wäre. Und ich stand nur daneben und dachte, das hat einen Zauber. Also es hat einen kaum zu fassenden, nachvollziehbaren Zauber. Es ist völlig irrwitzig, aber es hat einen Zauber. Und das hast du immer geschafft, du hast mich immer irgendwie so ergriffen.
Wow.
Ganz oft nicht immer.
Als ob ich eine Daily Soap wäre.
Du bist.
Gut. Ich habe dort gewohnt, seinerzeit auch schon in einer Patchwork-Familie, einer Patchwork-Situation. Und das ist es auch, worüber wir heute mit dem lieben Martin sprechen wollen. Martin ist uns aus Köln zugeschaltet. Ich grüße dich.
Hallo Caro.
Hallo Martin. Der Andreas ist auch hier. Vielleicht wollt ihr euch auch kurz begrüßen.
Tag.
Hallo Andreas. Schenk doch der Caro bitte einen Fahrradständer zu Weihnachten.
Ja, das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich fahre seit Jahren nicht mehr Fahrrad. Genau, mir ist aufgefallen, Martin, dass diese Rubrik Frag Martin, heißt das ja, stark an das vergangene Jahrhundert erinnert, in der in jeder Tageszeitung und Illustrierten, die was auf sich hielt, eine Rubrik war, in der es wertvolle Fleck-Weg-Tipps, aber natürlich auch Beziehungsberatung oder sowas gab. Die hießen dann vielleicht Frag Reni oder Frag Silvi oder so. Weißt du, was ich meine? Kannst du dieser Assoziation was abgewinnen?
Ja, sehr gut. Ich bin ja schon so alt, dass ich mich an das letzte Jahrhundert richtig gut erinnern kann.
Bist du älter als ich?
Ich werde 56.
Junger Hüpfer.
Ja, ne? Aber ich meine, wenn man in den 60er Jahren auf die Welt gekommen ist, dann kann man sich ja noch sehr genau an das letzte Jahrhundert erinnern.
Ja.
Also ich wäre auch gut für alle möglichen Alltagstipps. Also
da ist, im Grunde ist es ja auch das, was wir mit dir machen. Frag Martin. Es fiel mir erst heute Morgen auf. Ja, Tatsache.
Ich habe dieses Problem, dass die Leute ihre Socken nach der Wäsche nicht wiederfinden. Mhm. Das habe ich, ne, da gibt es unglaublich gute Tricks.
Das hast du gelöst? Geht das schnell, das zu erzählen? Dann würde ich das gerne
kurz so wissen. Ja, man gibt so kleine Klammern, da hängt man dann so ein paar Socken in diese Klammer, bevor man es in die Waschmaschine oder in die Wäsche tut. Und dann wird es mitgewaschen und dann zieht man die Klammer wieder raus und hat dieses paar Socken einfach immer parat.
Fantastisch.
Super. Sollte auf jede Aussteuerliste.
Auch noch so eine Sache aus dem letzten Jahrhundert.
Ja, siehst du, so ist das. Und jetzt aber Patchwork.
Jetzt genau.
Weil das ist neu.
Patchwork ist tatsächlich eine neuere Erscheinung. Also Patchwork-Familien, die sind anders als so sogenannte Kernfamilien zusammengewürfelt. Im besten Fall werden sie vielleicht Wahlverwandtschaft. Auf jeden Fall sind Patchwork-Familien immer auch ein bisschen kompliziert, weil ein Umgang dieser Eltern mit ihren nicht leiblichen Kindern auf eine Art vielleicht gelernt werden muss. Daher an dich die Frage heute, müssen Patchwork-Familien oder Patchwork-Eltern sich beim Schimpfen zurückhalten? Jetzt natürlich mit den Kindern, die sie nicht selber gezeugt haben.
Ja, klares Ja. Also jetzt könnte man natürlich schon mal grundsätzlich sagen, es ist immer gut, sich beim Schimpfen zurückzuhalten. Aber ich finde, dieses Thema Patchwork ist so sensibel und da kann so schnell, so fatal viel falsch gemacht werden, was den Kindern schadet. Also da kann man gar nicht aufmerksam genug sein. Also da, ich finde, jetzt geht es doch echt ums Kindeswohl in dem Falle, ne? Und man könnte sich das einfach machen und sagen, wieso, Regeln sind Regeln, ist doch auch, jeder darf schimpfen, wenn eine Regel nicht eingehalten wird, aber ich finde, dass das nicht so einfach ist. Jetzt, wenn ich von mir ausgehe, die Polly ist meine Stieftochter, ich liebe die wie mein eigenes Kind und die ist, seit die klein ist, bei mir sozusagen oder bei uns, um mich herum. Aber die hat auch einen Vater. Und ich habe großen Respekt vor dem Vater. Und der Vater ist präsent in ihrem Leben. Und diese Rolle will ich gar nicht einnehmen. Die gibt es ja schon.
Aber jetzt schweifst du gerade ab, weil die Frage ist ja, muss man sich beim Schimpfen zurückhalten? Also musst du sozusagen weniger auf Polly schimpfen als auf dein eigenes Kind, weil du das Gefühl hast, es steht dir nicht zu?
Also, in einer idealen Welt, wo alles super top ist, wo alles ausgesprochen ist, es keine Kränkung, keine Verluste, keine Aggressionen etc. gibt, in dieser Welt kann ich natürlich mit meinem Stiefkind schimpfen wie mit meinem eigenen Kind. Ich plädiere ja nur dafür, einfach sensibel zu sein, weil und zu berücksichtigen, wie ist denn die Situation zwischen mir und dem Kind? Wie ist die Situation in der Familie? Wie verstehen sich die Partner, die Alten, die Neuen, die neuen Konstellationen miteinander? Gibt es da Probleme? Gibt es da Konkurrenz? Gibt es Verluste? Weißt du, sowas. Und das, finde ich, muss man mit einbeziehen, wo anstatt einfach zu sagen, wie die ist in meinem Haushalt, also hau ich genauso drauf, wie bei meinem eigenen Kind.
Man könnte aber natürlich zum Beispiel auch sagen, schimpfen mit dem fremden Kind, genau wie mit dem eigenen, ist wie eine Art Liebesbeweis. Ja? Weil dann zeigst du damit, dass du keine Unterschiede machst.
Das ist, ja, ist gut. Das, ich finde, ja, guck mal, also ich versuche das wirklich, gucken, also die Frage klingt einfach und ich finde das erste Mal die Beantwortung hier extrem schwierig, weil wie alt ist das Kind? Gibt es Geschwister? Gibt es Stiefgeschwister? Wie stabil ist die Situation? Wie präsent ist der jeweils leibliche Vater oder die leibliche Mutter? Ich finde, das spielt eine große Rolle, weil die Kinder nicht Schaden nehmen sollen unter dem Quatsch, den die Eltern gemacht haben. So versuche ich das zu sehen und zu beantworten.
Ja.
Und das klingt so, man kann natürlich sagen, wieso schimpfen ist schimpfen und ist doch nicht so schlimm. Aber dann könnte ich schimpfe ja auch Leute in der Straßenbahn nicht so an, wie ich meine Familie anschimpfe.
Da höre ich gerade ein Nicken von Tölki. Doch, du schimpfst in der Straßenbahn, aber du wolltest was anderes sagen, ne?
Also was mir aufgefallen ist, ich verstehe und höre, ich habe den Eindruck, desto authentischer man mit einem Familienmitglied, wie auch immer da die Konstellation ist, umgeht, desto echter man rüberkommt, desto besser kann sich auch eine Beziehung entwickeln. Also mein Gefühl wäre, bei einem Kind, das ich jetzt frei Haus geliefert kriege, dass ich ehrlich und wahrhaftig bin und dazu gehört dann vielleicht auch mal schimpfen. Oder?
Ja.
Oder nicht? Oder was?
Ja, wenn alles Tutti Paletti super ist, wenn es dem Kind gut geht, wenn das Kind nicht denkt.
An erster Stelle natürlich.
Nein, also wenn das Kind den Eindruck hat, dieser Mann ist an die Stelle meines Vaters getreten, dieser Mann hat meinem Vater die Frau weggenommen.
Ja, da, klar.
Ja. Also, das meine ich,
das, ne? Vorarbeit nötig, logischerweise,
genau,
das zu vermitteln,
so.
Gar kein Thema.
Und das, deswegen finde ich das so.
Authentizität, oder?
Absolut. Aber das finde ich, deswegen finde ich das so schwierig, das jetzt so pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten.
Das wäre jetzt auch echt, also das hätte ich jetzt noch nicht erwartet.
Ihr seid enttäuscht heute, ich weiß.
Nee, spannend.
Aber normalerweise übernehme ich an dieser Stelle die Zusammenfassung dessen, was wir hier gelernt haben. Darf ich dich bitten, das zusammenzufassen, Martin?
Wo ich gerade gesagt habe, wie schwer mir das heute
genau,
fällt.
Genau,
ne?
Ja.
Kinder first.
Ja.
Im Patchwork. Also Patchwork ist anstrengend und Patchwork ist nie was, was sich die drinstecken, gewünscht haben. In dem Moment, wo Kinder da sind, Kinder first.
Ja, okay. Dann herzlichen Dank an dich. Wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder.
Ja.
Und da freue ich mich drauf, dann mit einer neuen Frage. Und jetzt erstmal, liebe
vielleicht
Grüße
doch wieder mehr zu Socken. Das ist einfacher.
In Ordnung, die man mit Ja oder Nein beantworten kann.
Genau.
Tschüss, lieber Martin.
Tschüss.
Andreas Tölki ist mein Gast hier heute bei Plus Eins. Er ist ein guter Freund, den ich kennengelernt habe als, ich sage immer gerne oder habe das früher mal gesagt, als Luxusjournalist. Also jemand, der an den Frauenzeitschriften so Zeilen verfasst wie Brille, ca. 320
What?
Euro.
Come on.
Brille ca. 320 Euro. Das wird deinem tatsächlichen ehemaligen Beruf zwar nicht ganz gerecht, weil du schon echter Journalist bist und zwar einer der am meisten im Ausland veröffentlichten deutschen Journalisten. Aber es klang immer so schön griffig.
Brille ja, jetzt hast du aber gerade noch ganz knapp die Kurve gekriegt. Ich weiß, wo dein Fahrrad steht.
Brille ca. 320 Euro ist ja vielleicht tatsächlich ein bisschen überspitzt. Tatsächlich hattest du Architektur und Design und solche Sachen. Ja, weil das waren deine Themen. Aber auch nur, bis du schlagartig damit aufgehört hast, Aufsätze zu verfassen, wie du das immer genannt hast, um dich um Geflüchtete aus aller Herren Länder zu kümmern. Kannst du mal schildern, wie es dazu kam, dass der erste Geflüchtete hilfesuchend vor deiner Tür gestanden hat?
Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig formuliert gewesen.
Warum?
Hilfesuchend vor meiner Tür
gestanden. Oh nein, ich wusste, dass ich hier Fehler beim Formulieren mache.
Yep, schon
wie
passiert.
Hätte ich, wie hätte ich das denn besser sagen können?
Ach, vergiss es. Wir machen einfach weiter. es zog ein Gewitter auf über Berlin. Ich könnte jetzt wirklich noch genau raussuchen, wann das war. Ich habe immer wie alle anderen
2015 vermutlich,
genau. Ja. Und hatte wie alle anderen auch die Bilder vom Lageso gesehen, wo sich die Menschen irgendwie vorgestapelt haben. Keiner hat sich drum gekümmert, es gab nichts zu trinken, keine ärztliche Versorgung. Jeden Tag sind 1200 in Berlin angekommen. Und damals eine Bekannte war dort schon bei Moabit Hilfe engagiert. Die habe ich angerufen und habe gesagt, also ich habe eine 120 Quadratmeter Wohnung, wer jetzt im Nebenzimmer pennt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich möchte bitte nicht mehr, dass diese Menschen dort im Schlamm liegen und das bisschen, was ich tun kann, tue ich. Mhm. Ich hatte dann drei, hatte ich gesagt, könnte ich aufnehmen, vier kamen und das waren die ersten Geflüchteten in meinem ganzen Leben, die vor mir standen und danach hat mich eine, und das ist nicht pathetisch gemeint, Welle der Erschütterung ergriffen.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Die Menschen, die dann die Nacht bei mir verbracht haben, habe ich am nächsten Tag zum Lageso begleitet und stand dann vier Stunden lang dort und habe nur Freunde von Freunden angerufen, die dann immer wieder Leute sofort aufgenommen haben. Und das war halt damals auch die Qualität. Menschen haben verstanden, da gibt es eine Notsituation, wir müssen jetzt mal ganz kurz was machen. Eine deutsche Eigenschaft, die ja sehr schön ist, dieses pragmatische, heimsärmelige. Mhm. Und ich hatte dann 6 Monate lang eigentlich permanent bei mir Gäste. Von 4 bis, ich glaube, der Höhepunkt waren es mal 12 Leute bei mir in der Wohnung gepennt haben. Mhm. Und ja, dann hat sich das auch automatisiert und ging immer und immer weiter bis heute.
Du hast mir mal erzählt, du hattest so eine Art Badritual mit den Leuten, die neu bei dir angekommen sind. Kannst du das nochmal kurz schildern, welche Station man sozusagen, wenn man deine Wohnung betrat, welche Station die Leute da durchlaufen haben? Also die Station nennen, sondern diese Station.
Die Station. Ich habe ja von meinen vielen Reisen immer die lustigen kleinen Pröbchen aus den Hotels mitgenommen. Und da war dann La Prairie und Acqua di Parma und alles, was gut und teuer war, dabei. Und als die Menschen dann bei mir waren, dachte ich, irgendwie eine Dusche wäre wahrscheinlich eine schöne Angelegenheit. Habe dann wie in einem 5-Sterne-Hotel die Röllchen aus den Handtüchern gemacht, eine Probe draufgelegt. Und in den ersten Abend verschwanden die dann auch der Reihe nach unter der Dusche und bei mir roch es wie in einem Wellness-Tempel. Mhm. Ich finde das eine Form von Respekt. Also jeder hat das Gleiche verdient. Wer sich jetzt was leisten kann, ist ja dann jedem selbst überlassen, beziehungsweise teilweise Schicksal. Aber erstmal ist der Luxus, den ich habe, ein teilbarer.
Ja. Wenn man das so hört, also du hast dann auch eine Initiative, es ist ein Verein, Be an Angel,
ein Verein
gegründet.
Gemeinnütziger Verein, da legen wir gesteigerten Wert drauf.
Ein gemeinnütziger Verein, hast tatsächlich deine Schreibtätigkeit völlig ruhen lassen und dich ganz und gar in diese Aufgabe reingegeben. Auch, also da gibt es irgendwie, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber einige Leute, die hier bleiben durften, die mittlerweile Jobs haben, die Wohnungen haben und du hast Familien nachgeholt und so weiter. Wenn man das so hört, klingt das für mich sehr nach Aufopferung.
Aber.
Und ich irgendwie suche immer so den Heiligenschein oder wenigstens Vögel, die in heiligenscheinartiger Formation um deinen Kopf fliegen.
Ich auch.
Aber so wie ein Heiliger kommst du dir gar nicht vor, ne?
Ach, Liebelein, das ist doch alles. Das sind so Kategorien, ich finde die auch unfassbar mühselig und langweilig. Also es sind so moralische Kategorien, in denen ich ehrlich gesagt nicht denke. Ich mache das, was ich machen muss. Ich bin auch happy über jeden, der in Köpenick beim Grillfest steht und irgendwelche AfD-Leute davon überzeugt, dass sie auf dem Holzweg sind.
Das der ist macht genauso viel, findest du?
Ja. Absolut. Ich meine das wirklich völlig ernst. Jeder tut das, was er tun kann. Und wenn man ein bisschen moralisches Rückgrat hat und ein bisschen Überzeugung und ein bisschen vielleicht auch ein offenes Herz und offene Augen, dann muss man bestimmte Dinge tun und vertreten. Punkt. Punkt.
Punkt, wie der Franzose sagt. Ja, sehr schön. Ja, du bleibst uns hier noch erhalten. Ich habe später dann noch mehr Fragen an dich. Ja, einstweilen wirklich sehr schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
So. 100 Gramm. Ups.
Machst du was heute Abend?
Ich mache einen Hermann für Feline. Weißt du, was ein Hermann ist?
Mhm.
Also ein Hermann ist so ein Kuchen. Man bekommt einen Grundmix geschenkt. Ein Starter, wie beim Sauerteig. Und ich habe einen geschenkt bekommen, bloß ist ja eine nette Idee, kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einen Starter, vegan und glutenfrei. Und den gebe ich dann weiter mit den Anleitungen und dann kann den jeder essen.
Ein Sauerteig, der Hermann heißt und sich vermehren kann, ist seit Tag 1 fester Bestandteil von Plus 1. Heute macht er Station bei Marieke. Sie macht eine vegane, eine glutenfreie Version von Hermann. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders genießbar. Aber Marieke arbeitet auch noch mit Spezialzutaten. Und was noch viel wichtiger ist, für alle, die das noch nicht wussten, wir lernen jetzt, was eine Fermentierungsgruppe ist. Stella Junke und Josef Maria Schäfers haben unseren Hermann-Teig zu Marieke getragen.
Glutenfreier Hermann heißt Hermine. Den machen wir jetzt.
Und was hast du mit den anderen Hermann gemacht?
Den habe ich weggetan. Damit konnte ich nichts anfangen. Deswegen machen wir den ja jetzt hier neu. Und zwar müssen wir zum Ansetzen des Grundrezepts brauchen wir jetzt 100 Gramm von dieser Mehlmischung, einen Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel gestrichene Trockenhefe und ein bisschen lauwarmes Wasser. So, ein Esslöffel Zucker haben wir hier, kommt rein, wie gesagt, für die Hefe, damit sie sich ernähren kann. Das spricht ja jetzt schon wieder für Tiere.
Eine Pilz hat Tierestatus oder was?
Also, ich esse Hefe. Ich esse auch Honig.
Ja, Honig wird schwer nicht mehr zu essen.
Ja, auf jeden Fall. So. Ich glaube, das ist jetzt unser Grundteig und der ist fertig. Der muss jetzt stehen bei Zimmertemperatur. Und zwar passiert dann eine Milchsäuregärung. Passt ja genau in meine Küche mit meinem Kombucha und meinem Fermenten, die ich hier habe, kommt jetzt noch der Hermann dazu.
Für wie lange?
Muss ich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ein paar Tage, glaube ich. Bevor ich den an Feline verschenke, mache ich auch selber erstmal einen und probiere das aus. Ob der als Starter funktioniert. Glutenfreie Mixe müssen immer ganz genau sein. Also, Hermine-Teig rein. Zack. Dann mein Ei-Ersatz.
Gibt es irgendwo ein aktuelles Rezept, also schon übersetzt in vegane Sprache?
Nee, nicht wirklich. Es ist immer entweder vegan oder glutenfrei. Deswegen erfinde ich jetzt das Rezept neu.
Also du bist an der Forefront, den deutschen...
Der deutschen Hermann-Forefront, ja. Hier, bitteschön. Das darfst du da jetzt reinmischen.
Mit das, ne?
Das ist ein Schneebesen.
Ein Schneebesen?
Besen.
Besen.
A snowbroom.
Vielleicht mit Maschine ist es einfach, ne?
Ja, vielleicht hast du recht. Mit einem elektrischen geht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Sieht doch aber aus wie ein Teig. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Hast du den Ofen vorgehalten?
Hast du mich schon gefragt?
Nee, mach mal.
Doch.
Und zwar auf 225 Grad, bitte.
Okay.
Genau, und jetzt machen wir noch das Topping und wir machen was ganz Einfaches. Wir machen einfach mit Zucker und Mandelplättchen. Ist so ein bisschen wie Bienenstich dann. Mmh, lecker.
Was ist Bienenstich?
Bienenstich ist auch so ganz typischer deutscher Kuchen.
Yum.
Yum.
Was ist denn?
Mandelplättchen habe ich jetzt nicht zum oben drauf tun. Wir könnten ein paar Mandeln einfach schnell in unserem Mixer ein bisschen fein schreddern. Dann haben wir Mandelkrümel. Mal machen wir einfach schnell. So, was du jetzt noch machen kannst, den Teig ausrollen.
Yeah, it's been ages since I've baked something.
Kannst du mal sehen. Jetzt wird allerhöchste Zeit. So. Wow, der ist richtig fluffig. Und jetzt Mandeln. Hey, it's gonna be nice. Was meinst du, wollen wir anstatt den Zucker auch noch ein bisschen Zimt mit dazu machen?
Definitiv. Now we're talking.
Now we're talking. Ein Teelöffel Zimt zu den 50 Gramm Zucker.
It's more like a biscuit.
Hast du bei meiner Oma noch nie Blechkuchen gegessen? Vegan, jetzt kannst du den nicht mehr essen.
Ja, aber manchmal muss ich den Kuchen essen.
Zwingt sie, zwingt sie dich. Komm, ein Stückchen. Sag mal, probieren. Meine Oma muss sich jetzt umstellen, aber versucht es auf jeden Fall. Außer, dass die Kartoffeln meistens noch in Butter angebraten werden. So, Hermann ist gegangen. Hermann hat jetzt alles drauf. Hermann kommt jetzt in den Ofen. Ich bin jetzt mal gespannt, das dauert ja nicht lange. 10, 15 Minuten, gucken wir mal.
Also was ist der Unterschied zwischen Hermann und Hermine?
Hermann ist oldschool mit Eiern und so. Und Hermine ist der emanzipierte Teig, der braucht keine Eier mehr. Das geht alles ohne.
Cool.
Fertig. Das sieht aus wie Hefekuchen von meiner Oma. Nein!
Oh no.
Scherben bringen Glück. Wir haben gerade Christening, oder wie sagt man?
Gechristened.
Gechristened. Und jetzt ist es ein richtiger Glückskuchen. Deutschlands erster veganer, glutenfreier. Hermann.
Hermine.
Hermine. Half.
Heiß.
Mmh. Aber lecker. Yay, geschafft.
Ja, er ist einer der bekanntesten deutschen Kriminalbiologen. Er hat in mehreren spektakulären Mordfällen Täter überführt. Mark Benecke, der selbsternannte Herr der Maden. Er analysiert an Opfern vorgefundene Insekten und kann so wichtige Hinweise auf die Täter liefern. Ja, und ein für ihn wichtiger Moment als Wissenschaftler hat auch mit einem winzigen Tier zu tun.
Ich bin Marc Benecke, ich bin Kriminalbiologe und ein Heureka-Moment war für mich, als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein rotbeiniger Schinkenkäfer geschlüpft ist.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Im Keller des Institutes für Rechtsmedizin waren die Leichen gelagert und da waren gleichzeitig auch die Labors für die Biologen. Da habe ich gearbeitet. Und auf den Leichen waren die wirbellosen Tiere, die mich schon immer interessiert haben, die ich dann zu Ende gezüchtet habe und mal geguckt habe, was das eigentlich für Tiere sind und was für Lebensgewohnheiten die haben und was die eigentlich auf den Leichen machen. alle gucken nur auf die Leiche, weil das ist halt das scheinbar Spannende. Wurde die erdrosselt oder erwürgt oder ist sie ertrunken oder erschossen worden? Aber dass das einfach nur ein Teil des Lebens ist, wo auch ein Recyclingprozess stattfindet, das nimmt man halt wahrscheinlich nur als Biologe wahr. Also wenn du jetzt Schinkenkäfer findest, dann weißt du, dass die Leiche schon mal in einem ausgetrockneten Zustand gewesen sein muss, zum Beispiel in einer Garage gelegen haben muss einige Zeit, sonst kann sie gar nicht austrocknen, sonst würden keine Schinkenkäfer dran gehen. Und wenn sie dann jetzt irgendwie in einen Teppich gerollt wird oder in eine Tonne verpackt wird oder so, und dann weißt du, aha, die Leiche lag länger irgendwo. Vielleicht können wir jetzt ja mal gucken, ob irgendjemand eine Garage gemietet hat, sich komisch verhalten hat. Zum Beispiel an der Mumie von Ramses II. Wurde er gefunden. Und dann habe ich herausgefunden, er geht auch an Schinken. Deswegen heißt er auch rotbeiniger Schinkenkäfer, weil er eben auch an ja, leicht vertrockneten Leichen zu finden ist.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Wo ich die Larve von der Leiche runtergeholt hatte und dann, ja, auf einmal saß da ein Käfer mit blauem Flügelpanzer und roten Beinen bei mir im Glas. Dieses richtige Kreislaufige des Recycling des Lebens, also dass die Nährstoffe aus der Leiche wieder übergehen in den Käfer, der wird dann von einem Vogel gefressen, der Vogel fällt wieder irgendwo runter, dann wachsen wieder Pflanzen da draußen so. Ich glaube, dieses letzte Kettenglied in diesem Kreislauf des Lebens, den wir dann nutzen, um etwas über die Leichenliegezeit herauszukriegen, das hatte mir noch gefehlt. Also es war eher so, es hat so Klick gemacht.
Und was hat's gebracht?
Ich habe dann einen Artikel drüber geschrieben im Archiv für Kriminologie. Das ist die älteste durchgehend erscheinende Zeitung in Deutschland. Fanden dann die anderen Kollegen halt auch seltsam. Aber alle haben sich's gemerkt. Und so ist das Fach dann langsam wieder ins Rollen gekommen in Deutschland.
Mein Gast ist immer noch Andreas Tölke. Hallo, schön, dass du immer noch da bist.
Hallo.
Wir haben über dich schon gelernt, dass du lange Zeit mein Nachbar gewesen bist. Das ist jetzt leider nicht mehr so, mein direkter Nachbar. Dass du dein Leben, wie es war, umgekrempelt und hingeworfen hast, um Leuten zu helfen, Geflüchteten aus aller Herren Länder, die hier angekommen sind. Du hast einen Verein gegründet, Be an Angel heißt der, und auch ein Restaurant aufgemacht, den Kreuzberger Himmel. Das so funktioniert, bitte verbessere mich, wenn ich jetzt was
du machst das sehr, sehr schön.
Falsches sage.
Was du falsch gesagt hast, du hast mich verlassen, ja?
Ja, ich bin weggezogen, das stimmt. Genau. Du wohnst da immer noch. Aber genau, du hast dieses Restaurant gegründet und dieses Restaurant übergeben in die Hände von Geflüchteten, die jetzt das betreiben, also die da kochen, die da kellnern und die es auch zusammenhalten.
Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das sind ja ganz normale Menschen wie du und ich. Manchmal klappt das besser, manchmal schlechter.
Ja.
Die Idee von Be an Angel, von der Organisation, ist ganzheitliche Begleitung. Hört sich erstmal pathetisch an, aber es geht darum, dass wir uns erstmal angucken, wer ist denn der Mensch, der uns da gegenübersteht? Was hat der für Probleme? Daraus ist die Idee entstanden, wir machen ein Restaurant auf, auch um mal Deutschen die Chance zu geben, Flüchtlinge jetzt vorhaltlos kennenzulernen. Also ein kleines Zahlenspiel. Wir haben ungefähr 1,7 Millionen Geflüchtete, 84 Millionen Deutschen. Die Chance, einen kennenzulernen, sind bei roundabout 0,6%. Alle reden drüber, keiner kennt einen. Das ist die Intention vom Restaurant. Und die Begleitung, egal ob das jetzt Mitarbeiter im Restaurant sind oder ob es Menschen sind, die von der Hilfsorganisation Be an Angel begleitet werden, ist jedes Mal sehr umfangreich und hat viele, viele Stolperstellen dank der wunderbaren Gesetzeslagen und Behörden.
Ja, na sonst wäre es ja auch langweilig,
ach,
oder?
Unbedingt, ja.
Ich möchte gerne deinen Besuch hier mit einem Bild beschließen, das mich wirklich beeindruckt hat, ein bisschen vielleicht wie aus einem Charles Dickens Roman. Und zwar bin ich letztes Weihnachten an Heiligabend nach der Bescherung, nach dem Essen, habe ich meine beiden Söhne eingepackt und bin mit ihnen an eben diesem Restaurant, dem Kreuzberger Himmel, vorbeigelaufen, weil ich halt gesagt habe, das ist in der Nähe, wir kommen noch mal kurz vorbei. Und wie ich von außen durchs Fenster blicke und da kommen wir jetzt zu diesem Charles Dickens Bild. Sitzt du am Kopfende einer Tafel, die sehr lang war, ein sehr langer Tisch. Da habt ihr alle Tische zusammengestellt, nehme ich mal an. Ungefähr.
Ja, wir haben sehr gerne große Tafeln.
Und dort saßen also links und rechts, ich weiß es nicht, 30, 40 Leute?
Roundabout 40.
Die
roundabout
alle 40. Vermutlich nicht mehr da wären, wenn du ihnen nicht geholfen hättest.
Das ist jetzt
oder
ein bisschen dick.
Zu viel?
Ja, nein,
okay, nicht. Aber da saßen 40 Leute, denen du auf jeden Fall unter die Arme gegriffen hast.
Also A ist es wir und B stimmt.
Ihr unter die Arme gegriffen habt und du also am Kopfende dieser Tafel Und es war Weihnachten. Ja. Und alle aßen miteinander und hatten irgendwie eine hervorragende Zeit. Und ich bin da mit meinen Söhnen da reingekommen und habe wirklich gedacht, oh, es fühlt sich an wie in so einem Film, der zu Weihnachten ein gutes Ende findet. So ungefähr.
Und der geneigte Muslim wurde gezwungen, eine Weihnachtsgans zu verspeisen. So sind wir militant in puncto Integration. Furchtbar.
Furchtbar. Das Helfen, hatte ich schon gesagt, ist heute, könnte ein bisschen die Überschrift für Plus Eins sein. Eine vollkommen andere Art der Hilfe lernen wir jetzt kennen. Denn die liebe Nora ist hier. Ich grüße dich.
Hallo.
Und du hast auch eine Geschichte übers Helfen mitgebracht. Was ist das für eine Geschichte?
Es ist die Geschichte einer Brieffreundschaft. Und zwar der Brieffreundschaft zwischen Friederike und Darius.
Was dachtest du denn, wie lange eure Brieffreundschaft noch gehen würde?
Da habe ich mir, glaube ich, auch keine konkreten Vorstellungen gemacht. 1,5 Jahre klingen ja auch schon mal viel und 18 Briefe vielleicht auch, aber es ist ja trotzdem eine sehr langsame Art der Annäherung. Für mich waren wir immer noch am Anfang. Das kam sehr abrupt. Und als ich den Brief gesehen habe, waren es also mit der Zeitverzögerung, also es waren, glaube ich, noch 1,5 Tage bis zu seiner Hinrichtung.
Friederike, die wir da jetzt gerade gehört haben, das ist eine Studentin in Deutschland, und Darius ist ein inhaftierter Todeszelleninsasse in den USA, und ihre Lebenswelten, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Und da ist eine riesige Distanz zwischen ihnen. Und trotzdem, und das hat mich an dieser Geschichte, die mir Friederike erzählt hat, so beeindruckt, trotzdem ist da eine Nähe entstanden. Und trotzdem ist es eine Geschichte darüber, wie wir füreinander da sein können.
Wann fängt diese Geschichte an?
Vor 7 Jahren, 2012, und die Protagonistin, unsere Protagonistin Friederike, ist damals 24. Und wichtig ist für diese Geschichte, dass sie damals in einer ziemlich schwierigen Phase ist. Also sie macht da gerade eine relativ schwere Zeit durch. Das liegt daran, dass sie gemerkt hat, dass das Studium nicht das Richtige ist für sie, aber vorher auch schon mal ein Studium abgebrochen hatte. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und wollte nicht mehr in der Stadt bleiben, wo sie studiert hat. Also es war Berlin, und ist dann wieder zurück in die Nähe ihrer Eltern gezogen, in Kiel. Und hat dann was ganz anderes angefangen zu studieren. Vorher war sie in der Werbung und jetzt hat sie sich für soziale Arbeit immatrikuliert.
Als ich in Kiel ankam, also das ist dann erstmal, die ganzen Leute gingen hauptsächlich halt irgendwie feiern und Party machen. Und klar, das kann man gut machen, auch zur Ablenkung eine Weile. Aber da fehlte dann wieder halt dieser Sinn, nach dem ich ja so sehr gesucht habe.
War dir das bewusst, dass du auf der Suche nach was bist?
Ja, wahrscheinlich würde ich es beschreiben mit so einem klassischen Satz wie, also nicht gewusst, wonach ich gesucht habe, bis ich es dann irgendwie hatte.
Ja, jetzt haben wir Friederike gehört. Wie kommt es denn dazu, dass sie Briefe schickt ins Gefängnis?
Also diesen Fund, von dem sie da spricht, ne? Mhm. Den macht sie im zweiten Semester. Und zwar besucht sie da eine Studiengruppe zum Thema Lebenswelten von Randgruppen und Untertitel zum Tode Verurteilte. Und in einer der Sitzungen erzählt der Gruppenleiter den Studenten da, dass er eine Brieffreundschaft hat zu jemandem, der im Todestrakt sitzt. Und dass die anderen Inhaftierten, also um seinen Brieffreund drumherum, auch immer auf der Suche nach Brieffreunden sind.
Das hat mich so in den Bann gezogen direkt, diese Vorstellung, dass ich dann so ein bisschen nicht mehr so ganz konzentriert war, sondern schon angefangen habe zu überlegen, ob das was für mich ist. Und damit habe ich dann fast die ganze Seminarstunde verbracht und bin dann direkt am Ende dann zu ihm gegangen.
Und wie hat er das aufgenommen?
Er hat sich gefreut, aber er war auch skeptisch. Also er wusste natürlich auch um die Verantwortung, die man übernimmt mit so einer Freundschaft.
Ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da schon bereit sein muss, auch länger und öfter hinzuschreiben.
Ja, genau.
Ne, weil sonst man da vielleicht Erwartungen oder Bedürfnisse schürt auf der anderen Seite die man ja dann irgendwie auch erfüllen muss.
Genau, und deshalb wollte der Seminargruppenleiter da auch nicht einfach so leichtfertig mal sagen, jo, hier ist auch eine in unserem Seminar, die auch gerne einen Brieffreund hätte, sondern halt gesagt, warten wir mal noch eine Woche, überleg dir das nochmal. Und Friederike ist eben auch recht unsicher, weil sie ja da in so einer schwierigen Phase ist und selber gemerkt hat, okay, ich stelle gerade jede meiner Entscheidungen in Frage, kann ich diese Verantwortung gerade wirklich eingehen und kann ich wirklich die Zeit aufbringen und auch sozusagen das Durchhaltevermögen, ihm da regelmäßig zu schreiben. Aber ein paar Wochen später bringt ihr der Seminarleiter eine Adresse mit, einfach nur so auf so einem Zettel abgeschrieben von dem Brief von seinem Brieffreund. Und als Friederike die Adresse in den Händen hält, hat sie sich dann schon entschieden. Und auf diesem Zettel mit der Adresse sieht sie auch zum ersten Mal den Namen ihres Brieffreundes, nämlich Darius Kimbrough. Und außer dieser Adresse erfährt sie erstmal nichts über ihn. Und ihre Vorstellungen, die sie hat von so einem Leben eines Häftlings, die hat sie halt aus dem Seminar oder eben irgendwie aus amerikanischen Filmen so, hat halt so ein Bild von jemandem mit einem orangenen irgendwie Shirt im Kopf.
Ah, oder schwarz-weiß gestreift.
Ja, oder gehen wir noch weiter zurück, genau. Und so, okay, mit so einer Kugel als Fußfessel, ja. Nein. Genau, aber genau deshalb will sie ja jemandem schreiben und will halt nicht nur in Uniseminaren abstrakt darüber reden, sondern weil sie auch was erfahren möchte, nämlich wie ist das, im Todestrakt zu leben und was macht das mit einem Menschen und wie kann man überhaupt bestehen in so einer Todeszelle? Ja, und da sucht sie sich, also wünscht sie sich eine ernsthafte Auseinandersetzung und sie wünscht sich aber auch persönlich mehr Substanz und Tiefe in ihrem Leben.
Erzähl doch mal von dem Moment. Wie war das, den ersten Brief zu schreiben?
Ja, ich hatte mich an den Tisch gesetzt.
Wo?
Bei mir im Wohnzimmer damals und habe mir Stift und Zettel rausgelegt. Und am längsten hat gebraucht, bei diesem Brief also den Anfang zu finden. Also ich muss mich immer schon am Anfang sehr daran erinnern oder bemühen, ganz frei und unvoreingenommen und vielleicht sogar auch ein bisschen naiv daran zu gehen. So naiv wirklich im Sinne von, das ist jetzt einfach ein anderer Mensch und nicht das ganze Konstrukt drumherum denken. Straftäter, eventuell Mörder, eventuell Vergewaltiger.
Was hat sie ihm denn dann geschrieben? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, da auf Themenfindung, Tuchfühlung zu gehen, wenn man gar nicht weiß, wen man anschreibt eigentlich.
Ja, das war das eine, dass sie eben nur diesen Namen hatte auf diesem Zettel. Also sie sagt im Nachhinein, sie weiß das selber nicht mehr so genau, was sie geschrieben hat. Es kam ihr recht holprig vor. Und was ihr noch bewusst ist oder an was sie sich noch erinnern kann, ist eben genau das. Was schreibe ich jetzt? Bei ihr ist erstmal so eine große Kluft aufgegangen, so zwischen diesen beiden Lebenswelten. Also zwischen ihr, die sich die letzten Jahre nicht entscheiden konnte und die immer so diese Riesenwahl, diese Riesenfreiheit hatte und daran quasi so ein bisschen gezweifelt, gehadert, gescheitert ist und ihm, der keine Wahl mehr hat, der da ja jetzt sitzt in der Todeszelle, über den sein letztes Urteil schon gefällt wurde und also zwischen ihr, die unter zu viel Freiheit leidet und ihm, der nicht nur seine Freiheit, sondern überhaupt das Recht auf Leben verloren hat. Diese Kluft, die kam mir unüberwindbar vor im ersten Brief. Das weiß sie auch noch so, das hat sie mir so erzählt. Und trotzdem, ne, irgendwie hat sie das halt trotzdem versucht, irgendwie ein bisschen von sich zu erzählen und so weiter. Hat diesen Brief abgeschickt und ein paar Wochen später hat sie auch die Antwort von Darius im Briefkasten schon. Das war so ein weißer, länglicher Umschlag. Links oben steht sein Absender, zwei Nummern, seine Gefangenennummer und die Gefängnisnummer. Und dieser Brief kam oder hat sie erreicht aus der Union Correctional Institution in Rayford, Florida.
Sie hält also den ersten Brief von Darius in ihren Händen.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du ihn bekommen hast?
Ja, es ist ja heutzutage sehr selten, dass man so einen Brief im Briefkasten hat. Man hat ja meistens Rechnungen oder so. Und das hat mich schon gefreut, da einen Brief zu haben. Dann war ich natürlich sehr aufgeregt und habe ihn sofort aufgemacht. Und ja, ich hatte ja keine expliziten Erwartungen, so, aber ich fand, so wie jetzt auch beim nochmaligen Lesen, dass das ganz nett klang. Also der erste Brief 2012 im August. Friederike, hello, how are you today? Good, I hope. As for me, I'm blessed, just taking life one day at a time. I just got your letter. Thank you for writing me. I look forward to getting to know you. I'm guessing Friederike is a girl's name, right? You didn't say if you was a woman or a man, and I can't tell from your letter or name. I'm guessing you're a woman. If I'm wrong, I will feel really bad. Smile. Your life doesn't sound boring. I would give anything to have my life and freedom back, believe me. Anything is better than life than the life I have here. Death row is not fun, but I try to make the best of every day. Sorry, my pen is bad, and I am trying to write you in the dark so I can get this letter out tonight.
Tobak, also mit dem schlechten Stift im Dunkeln und alles ist besser, als da zu sein, wo er ist.
Mhm.
Ich finde tatsächlich, fand ich auch gerade ganz, oder magst du zusammenfassen kurz, was er gesagt hat?
Sag ruhig, was dir aufgefallen ist.
Ja, ja, ich fand tatsächlich auch krass, dass er sagt, er versucht das Beste aus jedem Tag zu machen. Bei Tagen, die sich vermutlich ähneln, jeder dem anderen, da ist es, denke ich, eine große Aufgabe, das Beste draus zu machen.
Ja. Ich glaube, das war so seine, das, was er so als Hauptaufgabe gesehen hat da in dem Gefängnis. Beziehungsweise es bleibt ja auch nicht viel anderes, als genau das zu machen. Also diese Zellen sind da sehr klein und da steht ein Bett drin, da ist ein Waschbecken kombiniert mit Toilette oder es ist da so nebendran, so ein bisschen so wie Zugklo. Und ja, er hatte noch einen Schreibtisch und ja, viel mehr war da halt nicht. Und ich fand das auch, also dieser Satz, den fand ich auch sehr, ja, der hat Eindruck auf mich gemacht, dass er sagt, Death Row, also Todestrakt ist kein Spaß, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Also überhaupt diese beiden Worte Spaß und Todestrakt in einem Satz, ja, ja. Das ist so, das ist total absurd. Und das ist natürlich Friederike auch aufgefallen und sie fand das genauso beeindruckend und sie war sehr beeindruckt auch von seinem Humor, den er sich versucht hat zu bewahren. Das ist natürlich nicht immer in allen Briefen so rübergekommen, aber er hat ganz oft so kleine Witzchen gemacht, dahinter Smile geschrieben und so. Und ja, wie er eben da auch jetzt geschrieben hat in dem Brief, so dass er sich wünscht, dass sie eine Frau ist, weil sonst wäre er recht traurig oder er gibt so eine Beschreibung von sich. Er ist 1,75 groß, wiegt 90 Kilogramm, ist schwarz und echt süß. Sagt seine Mutter über ihn und schreibt dann so ein Smile dahinter. Also es ist echt ganz witzig. Und ja, aber es gibt eben auch Briefe, wo das so, wo seine Buchstaben echt ins Wanken geraten. Also was man dann so auch an der Schrift erkennt und wo man einfach sieht, okay, der hatte da gerade keinen guten Tag, weil der wahrscheinlich sehr, sehr kämpft. Ja, und was wir noch erfahren aus dem ersten Brief ist, dass er einen Sohn hat, der ist 18. Der wurde geboren, als er ins Gefängnis kam. So lange ist er nämlich schon im Todestrakt, also seit 1994. Da war er, also Darius war 19, er ist jetzt 38. Genau, das war der erste Brief. Und nach ein, zwei Tagen antwortet Friederike ihm schon, weil die Post eben auch immer so ein paar Tage bis Wochen braucht, bis sie bei ihm oder bei dem jeweils anderen ankommt. Und sie will ihn halt auch nicht so lange warten lassen, damit er halt sozusagen so ein bisschen die Ablenkung da hat. Und wegen dieser Wartezeiten schaffen die beiden jeweils so mal so irgendwie so zur Übersicht immer so ungefähr einen Brief im Monat. Also jeweils. Was mich jetzt auch so ein bisschen interessiert, ist halt so Alltag.
Genau, Alltag spielte natürlich immer eine Rolle. Also in unserer Brieffreundschaft haben wir uns aus unserem Alltag erzählt, aber er, sein Alltag ist halt auf eine Art und Weise limitiert, wie wir uns das nicht vorstellen können. Da ist eine Zelle, die, wie er sagt, wahrscheinlich kleiner als mein Badezimmer ist und ein Fernseher da drin und eine Stunde Ausgang am Tag. Und dann gibt es Besuchstage, da spielt er mit seiner Mutter Karten. Und ja, dann gibt es die Möglichkeit, mal sich MP3s zu besorgen und zu singen. Dann gibt es noch Essen, das er als so schlecht bezeichnet, dass er es nicht mal einem Hund geben würde. Ja, das war's.
Ja, vermutlich nimmt er dieses Essen trotzdem zu sich, aber schön kann es nicht sein.
Da hat er geschrieben, dass er sich das manchmal, also es gibt nochmal eine Kantine, da kann man sich extra Essen kaufen, dafür brauchst du aber Geld.
Hm.
Und dieses Geld hat er nicht.
Dieses Geld, naja, das kommt dann so von den Verwandten oder so. Also die haben halt, das ist der große Unterschied von Todeszelleninsassen zu normalen Inhaftierten. Die dürfen nicht arbeiten, also sie haben keine Arbeit. Sie können so kleine Jobs machen, irgendwie vielleicht fegen, putzen, irgendwie sowas, aber sie haben keine geregelte Arbeit, der sie nachgehen können. Und damit können sie auch kein Geld verdienen und damit haben sie aber auch eben keine Beschäftigung.
Also hat man dann im Grunde tatsächlich die große Langeweile und ist nicht nur, also stelle ich mir vor, Gefangener im Gefängnis, sondern auch Gefangener in seinem eigenen Kopf, wenn man die ganze Zeit keine Ablenkung haben kann.
Genau, das ist einfach eine extreme Art von Isolation, die man sich, glaube ich, nicht klar machen kann, wenn man nicht selber in dieser Situation steckt. Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Aber ja, da gibt es also so, in manchen Bundesstaaten hat man länger mal Freigang, eine Stunde am Tag oder vielleicht sogar länger. In Texas zum Beispiel, glaube ich, wurde es reduziert auf 5 Tage die Woche und dann auch nur innerhalb eines Käfigs, der nach oben offen ist. Also es sind wirklich grausame Bedingungen. In seinem nächsten Brief schickt Darius ein Foto von sich und von seiner Mutter. Und da habe ich ihn, also das Foto hat sie noch, das habe ich auch gesehen. Darius ist darauf so ein großer, massiger Mann mit kahlgeschorenem Kopf und trägt da weiße Sneaker, eine weiße Hose und ein orangenes Shirt. Und auf dem Foto hat er den Arm um seine Mutter, den Arm um die Schulter seiner Mutter gelegt und lächelt so eigentlich fast fröhlich in die Kamera. Und hinten auf dem Foto steht: Me and my queen, my mom, 2.9.2012. Ja, Friederike will ihm gerne daraufhin auch ein Bild schicken, aber bei ihr geht dann sofort wieder eine Schere im Kopf auf.
Ja, mein Foto, das war so ein Foto, das hat meine Mutter von mir geschossen an so einem Tag, an dem wir am Strand spazieren waren. Das weiß ich noch, so eine Flatterhose an, ein geringeltes T-Shirt und habe so relativ doll gelacht, glaube ich, in dem Moment, als sie das Foto geschossen hat. Und ja. Das war auch ganz am Anfang in noch so einer viel größeren Unsicherheit als im Verlauf der Freundschaft, habe ich auch da gedacht, so, oh, jetzt so ein locker, flockiges Strandbild, ist das nicht irgendwie, also ist das nicht alles eine Zumutung, ihm das einfach so zu zeigen und zu geben, aber er hat mir relativ schnell deutlich gemacht, dass das natürlich nicht angebracht ist, solche Gedanken zu haben und dass es sehr gut ist, dass ich an den Strand gehen kann und was Schönes ist.
Und weißt du, wo er es aufbewahrt hat?
Ja, er hat es aufgehangen, ja, über seinem Tisch.
Tatsächlich, wenn man jetzt da so rangeht, ist ja egal, worüber sie schreibt, etwas, woran er nicht teilhaben kann, weil sie immer von einem Leben, das sie hat, redet. Und das ist ja das, was ihm eigentlich fehlt. Also ob sie jetzt sagt, sie war im Supermarkt oder sie war am Strand, macht ja eigentlich nicht so einen riesengroßen Unterschied.
War für sie vielleicht so ein bisschen einfach diese Kontraste, ne? Dass irgendwie sein Bild kommt aus dem Gefängnis. Er hat da zwar vor einer bunten Wand gestanden, so einer bunt bemalten Fotowand. Das sah auch sehr absurd aus, also mir vorkam. Und sie schickt ihm eben eins von ihrem freien Leben oder von einem freien Tag am Strand, was ja auch viel mehr transportiert eben als so einfach nur irgendwie ein Strandbild. Naja, ich habe mir das auch so vorgestellt, wie das gewirkt haben muss bei ihm in der Zelle, ja. Und Friederike war damals 24, heute ist sie 33 und sie ist wirklich eine schöne Frau mit großen Augen und sehr mädchenhaftes Gesicht, groß, schlank, so einem kurzen Bob. Und wenn sie lacht, dann strahlt so ihr ganzes Gesicht. Und ich habe gedacht, in dieser Zelle, das muss wirklich wie so ein Juwel gewirkt haben, dieses Foto. Und auf die Art ist es ja auch irgendwie was Schönes, auch irgendwie was, ein Kontakt von draußen, was da drin war. Friederike sagt ja schon, ne? Sie schreibt ihm von ihren Bedenken, die sie hat. Also, dass sie da eben, dass sie das nicht nur denkt, sondern auch sagt, ja, ist das jetzt nicht irgendwie eine Zumutung? Und dass irgendwie es ihr so vorkommt, alles, was sie aus ihrem Leben erzählt, irgendwie nicht wichtig wirkt vor dem Hintergrund seiner Todesstrafe und dass ihre Privilegien sie hemmen beim Schreiben. Und Darius ist, glaube ich, ganz froh, dass sie ihm das schreibt, weil er antwortet ihr, dass sie nicht unsicher zu sein braucht und auch keine Rücksicht nehmen soll. Und schon im ersten Brief hat er klargemacht, dass er offen ist, über alles zu reden. Und Friederike freut das, weil das hatte sie sich gewünscht. Also so einen ehrlichen, offenen Austausch. Aber es gibt ein Thema, was sie ausspart. Und das ist die Tat, für die ihr Brieffreund verurteilt wurde. Ob er schuldig ist oder nicht, das sollte für sie keine Rolle spielen. Und trotzdem will sie will sie es irgendwie doch wissen. Und es gibt ja noch einen anderen Weg, das rauszufinden, als ihn zu fragen. Also googelt sie seinen Namen. Und im Netz findet sie relativ viel über Darius und liest über die Tat. Und dort liest sie, dass Darius mit 18 in die Wohnung einer jungen Frau eingebrochen sein soll, sie vergewaltigt und dann so verletzt haben soll, dass sie kurz darauf an den Folgen gestorben ist. Und sie überfliegt das, ein, zwei Artikel, ganz kurz, und schließt dann ganz schnell das Browserfenster wieder.
Und hatte sich da dann danach dein Bild von ihm geändert?
Ja, also es ist wahrscheinlich unrealistisch zu sagen, dass das keine Effekte auf mich hatte. Diese Beschreibung vom Tathergang, die sehr detailreich war und ja auch so sensationsreich in diesem Artikel dann irgendwie so beschrieben wurde, das hat irgendwie so eine ganz andere Ebene und Welt so für mich eröffnet, die ich eigentlich nicht wollte. Deshalb habe ich mich geärgert und ja, versucht es irgendwie wieder zu vergessen. Aber das kann man natürlich nicht. Also natürlich habe ich Bilder dazu, nach dieser Schilderung von dem Fall. So eine Leiter zum Beispiel ist da ein ganz wichtiges Bild, weil mit der Leiter irgendwie über das Fenster in ihre Wohnung eingebrochen wurde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also in dem Moment kriegt es dann so was Handfestes und weicht vielleicht auch von dieser eher romantischen Schiene, die man sich ja, in die man sich durchaus hineinträumen kann, wenn man da so eine Brieffreundschaft führt. Und das kriegt dann so was ganz Brachiales und Reelles in dem Moment.
Mhm. Hier sitzen ja zwei Frauen. Wie kommt das bei euch an? Wenn ihr euch vorstellt, als Frauen habt ihr mit jemandem zu tun, der sehr aggressiv, wie auch immer dieses Urteil aussah dann und was da passiert ist. Das ist eine blöde Frage.
Ich finde, insofern, dass geschlechtsunabhängig ist, wie man so ein Verbrechen bewertet.
Also, aber findest du nicht, dass, also die Gewalt gegen Frauen ist ja auch irgendwie nochmal ein sehr Thema. Explizites Thema.
Ja.
Hast du da nicht ein anderes Gefühl zu, als wenn irgendwie, keine Ahnung, zwei Jungs mit Messern aufeinander losgehen? Und
nein.
Nee, gar nicht?
Nein.
Okay.
Ich nicht, ich weiß nicht, wie es Nora geht.
Ja, aber ich kann das nicht, also ich kann es nicht benennen, was das jetzt für ein anderes Gefühl ist. Also es ist irgendwie schon auf eine Art, glaube ich, eine zusätzliche Bedrohung, die bei mir dann im Kopf so mitschwingen würde, wenn ich wüsste, ich schreibe jetzt mit jemandem, der eben eine Frau vergewaltigt und getötet haben soll. Aber ja.
Na gut, das der hat ja nun jede Bedrohlichkeit eingebüßt. Also der sitzt ja im Todestrakt.
Genau, und das ist eben auch das, was Friederike sich da klar macht. Ne? Also, also auf der einen Seite steht die Tat und auf der anderen Seite steht eben das Todesurteil oder die Todesstrafe. Und auf der einen Seite ist eben die Strafe, die er da jetzt ja gerade sowieso schon hat, und auf der anderen Seite das für sie unmenschliche Urteil der Todesstrafe. Und dass aus ihrer Sicht das kein Mensch verdient hat, so zu leben, wie Darius jetzt lebt oder wie Insassen von Todeszellen leben. Und da kann sie eben was bieten, sozusagen. Ne? Da kann sie Kontakt bieten. Und das ist sozusagen, das steht sich gegenüber. Und das lässt sich auch nicht, also trotzdem lässt sich die Strafe oder die Tat nicht ausblenden. Aber es lässt sich eben auch nicht ausblenden, dass es dieses Leben der Menschen gibt, die da jetzt im Todestrakt sitzen. Und also bei, nochmal zurück zu dem Brief oder beziehungsweise zu dem, was Friederike da rausgefunden hat. Darius hat ihr von Anfang an geschrieben, dass er unschuldig ist. Das behauptet er. Und sie will ihm natürlich gerne glauben, weil sich da so eine irgendwie ja eine Verbindung aufgebaut hat. Aber sie weiß ja auch, er ist verurteilt worden. Andererseits gibt es Ungereimtheiten in seinem Fall. Das ist lange her, DNA-Beweise und so weiter. Da gab es einfach ein paar Unklarheiten. Das stand auch in der Presse. Trotzdem, er wurde zum Tode verurteilt. Also das macht man ja wahrscheinlich nicht leichtfertig. Und dann wiederum, ich meine, es gibt eben viele rassistische Verurteilungen in den USA. Und das ist so die Spirale, die sich bei Friederike so im Kopf dreht. Und So oder so, sie hat sich vorgenommen, dass das keinen Unterschied machen soll für sie, für diese Brieffreundschaft, ob Darius es nun war oder nicht. Manchmal stellt sie sich sogar explizit vor, dass er es war. Also, dass er es war, dass er sie anlügt. Aber sie hat sich eben dafür entschieden, weil er ein Täter ist. Also unabhängig davon, ob er tatsächlich einer ist oder ob er zu einem gemacht wurde, weil er nämlich jetzt im Todestrakt sitzt. Und weil sie denkt, dass Menschen wie er trotzdem Kontakt verdienen. Also davon schreibt sie ihm nichts. Stattdessen erzählt sie ihm von ihrem Leben. Und da hatte ich ja anfangs schon erzählt, dass das gerade sehr von Zweifeln geprägt ist. Und sie war sich ja auch anfangs noch unsicher, ob sie immer die Zeit aufbringen kann, ihm zu antworten. Also da war so ein Pflichtgefühl. Aber da merkt sie auch, dass das inzwischen so ein bisschen gekippt ist. Und dass ihr das gut tut, ihm zu schreiben. Also sich diese Zeit zu nehmen, sich da hinzusetzen, setzt sich dann an ihren Schreibtisch, ohne Laptop, ohne Internet, einfach nur weißes Blatt Papier, Fineliner in die Hand und ist dann ganz für sich und für Darius. Und das ist irgendwie so eine andere Art Unterhaltung als im Alltag. Also eine, in der man sich Zeit nimmt, in der man Sätze formuliert und über Fragen nachdenkt und so dieses an Darius denken und das Geschehen der letzten Tage Revue passieren lassen, dann den Brief eintüten und dann mal gleich ab zur Post. Das ist für sie so eine Art Ritual geworden. Sie erzählt ihm eben viel von sich aus ihrem Leben in diesen Briefen. Unter anderem auch, dass sie in einem Brief schreibt sie, dass sie in ihrer Wohnung keine Spiegel hat.
Nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie eine optische Bestätigung habe oder nicht oder mein Aussehen gut finde oder nicht, sondern eben mit mir als Person so in den Spiegel zu gucken und zu sagen so, hey, moin, cool, dass du da bist. Das war einfach irgendwie so ein Sinnbild, so eine Metapher für meine Schwierigkeiten, mich selbst so zu finden oder zu definieren.
Ja, und Darius findet das nicht seltsam oder tut das ab. Er geht darauf ein.
Und er hat so sinngemäß gesagt, so kauf dir gefälligst einen Spiegel, kauf dir gleich mehrere. Am besten hängst du deine ganze Wohnung voll, weil du bist ein guter Mensch. So. Und das hat gewirkt. Da habe ich's. You are at a point in your life right now to become who you want to be, whatever dream you have. You can make it happen, baby. Never give up on what you want. Also, I want you to buy a mirror for your new flat. Hell, buy two. There's nothing wrong with it. You should love you more, all of you, inside and out.
Das ist schön.
Ja, ne?
Das ist irgendwie so direkt. Irgendwie.
Genau das ist es. Es ist einfach direkt und so klar. Es hat irgendwie funktioniert für mich. Das hat funktioniert.
Sie merkt, es gibt ihr auch was. Also sie kann damit ganz viel anfangen.
Was hast du dann gemacht?
Ja, ich hatte noch einen Spiegel so auf dem Dachboden, den ich halt wieder geholt habe. Und dann habe ich mir auch noch einen gekauft fürs Badezimmer.
Wie ist das denn? Also die beiden schreiben sich jetzt schon eine Weile. Hat das denn auch mal irgendwie sowas wie eine Pärchenkonnotation oder sowas? Oder ist einer von den beiden sagt, hey, ich fühle mich zu dir hingezogen? Oder bleibt das ganz sachlich, dieser Briefkontakt?
Nee, das... Also er schreibt ja, er hat ja auch schon einmal jetzt
Baby
gesagt,
ja.
Genau. Das findet sie seltsam, aber sie geht darauf nicht ein und darüber hinaus gibt es nichts. Es gab nochmal die Frage, ob sie ihn besuchen kommen könnte. Und da hat er ja schon so das Formular mitgeschickt und was sie dann hätte ausfüllen können, um sie eben dort in Florida zu besuchen. Aber da hat sie ihm auch geschrieben, ich bin Studentin, ich kann mir das jetzt nicht leisten, einmal so kurz über den Ozean zu fliegen. Wir können uns schreiben und ja, genau.
Ja, das meinte ich. Also da hat man jetzt irgendwie welche Bedürfnisse sozusagen geweckt. Für ihn wäre das wahrscheinlich das größte, Besuch von dieser Frau zu bekommen, aber sie kann es, kann ihm das nicht.
Das sind so krass gegenseitige Projektionsflächen, ne?
Wie meinst du?
Na, er kann drauf projizieren, ich habe irgendwie die, ist ja eben schon beschrieben worden, attraktive junge Frau, die dann auch noch Strandfotos schickt und sie kann projizieren. Ich finde mich jetzt selber im Schreiben von diesen Briefen und tue damit dann auch noch jemand anders was Gutes. ich will das wirklich nicht herabwürdigen. Das ist einfach meine Wahrnehmung, dass ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. So kann man es im besten Fall beschreiben. Mhm. Wenn man es negativ beschreiben würde, müsste man sich hinsetzen und sagen, Kinder, ihr habt beide irgendwie Themen. Da müsste man vielleicht mal rangehen und sich überlegen, was wollt ihr denn eigentlich vom anderen? Und es war ja auch ganz prototypisch, dass du jetzt irgendwie als liebe Caro um die Ecke gekommen bist, läuft da was? Ne, so dieser Subplayer.
Ja.
Kennt man ja auch die ganzen Geschichten, dass dann Frauen in Gefängnisse schreiben und auf einmal ist das die große Liebe. Ja. Und dann
das hätte ich jetzt so nicht gekauft, nicht die so. Große Liebe.
Ja, aber, du weißt,
aber die Idee oder das Bedürfnis ja. nach irgendwie einer Paarbeziehung haben das ja sehr viele Menschen.
Also genau. Das ist im Minusbereich.
Eben, also ja. ich glaube, dass diese Projektionsflächen zumindest von seiner Seite, das ist ja sozusagen dieser Beziehung eingeschrieben. Es kann ja gar nicht anders sein. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man sich da hinsetzen kann und sagen kann, hey, lass uns mal darüber reden, weil wo soll es hinführen? Es wird ja sowieso mit seinem Tod enden. Also warum nicht die Illusionen lassen? Warum nicht, also viele Inhaftierte werden ja auch religiös, um irgendwie damit umgehen zu können.
Hast du jetzt vorgegriffen, das wird mit seinem Tod enden? Weil des Öfteren soll ja auch sogar aus amerikanischen Gefängnissen bei Fehlurteilen Menschen freikommen.
Ja, aber es ist ja doch eher die Seltenheit. Und diese Verfahren dauern sehr lange. Und also, dass das umgewandelt wird, so ein Todesurteil, ist natürlich, also ist das Größte für diese Menschen, vielleicht auch sogar für die Gesellschaft. Aber das ist ja nicht, also ist nicht oft der Fall. Was auch für Friederike eine super interessante Erkenntnis war, dass sie merkt, da hat sich jetzt so ein Verhältnis für sie so ein bisschen gedreht und da ist was gekippt. Also aus dem, wird sie genug Zeit haben, um für Darius da zu sein? Kann sie ihm helfen? Kann sie überhaupt irgendwie so ein bisschen Beständigkeit sozusagen auch für ihn in sein Leben bringen? Merkt sie plötzlich, er ist auch für sie da. Und auch da ist irgendwie so eine Verbindung entstanden über diese Briefe, auch über Projektionsflächen, die natürlich irgendwie in den Köpfen der beiden sind. Aber trotzdem ist es ja real bei Friederike. Da ist jemand auf der anderen Seite des Ozeans, der ihr Briefe schickt und der ihr hilft, eine positivere Sicht auf ihr Leben zu gewinnen und ihr hilft, da ein bisschen was Konstruktives reinzubringen. Und für Friederike ist das ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz klar auf Augenhöhe und sie hat sich nicht als Samariterin gefühlt und für sie war das auch kein Ehrenamt, im Gegenteil, sondern sie sagt heute, dass sie letztendlich von dieser Freundschaft mehr profitiert hat als er, weil er konnte ihr eigentlich mehr helfen als sie ihm. Und ja, doch dann findet diese Freundschaft ein abruptes Ende.
Erst als ich dann in der neuen Wohnung schon war, bin ich dann nochmal in diese WG zurückgegangen, um die letzten Sachen zu holen. Und da lag dann der Brief.
Wie war der Moment, als du das gelesen hast?
Ach, das war ein Schock. Das war ein purer Schock.
Inzwischen schreiben sich Friederike und Darius schon seit 1,5 Jahren. Dass Darius zum Tode verurteilt ist, das ist Friederike zwar bewusst, aber nicht durchgehend präsent. Und die Briefe sind inzwischen feste Bestandteile in ihrem Leben geworden. Also eben irgendwie auch eine Basis. So einmal im Monat ist da ein Brief von Darius und einmal im Monat setzt sie sich auch hin und schreibt ihm zurück. Und in ihrem Leben hat sich inzwischen einiges getan. Sie ist zufrieden mit ihrem Studium. Andererseits hören privat die Turbulenzen wiederum nicht auf und sie zieht in eine neue WG. Aber ihr Mitbewohner stellt sich raus, hat psychische Probleme, sie fühlt sich von ihm bedroht, also zieht sie wieder aus und findet bei Freunden Unterschlupf. Und deshalb muss sie innerhalb weniger Wochen mehrmals umziehen und sie schafft es nicht, Darius ihre neue Adresse mitzuteilen. Und seine Briefe kommen in der alten Wohnung an, wo sie eben vor ein paar Wochen eingezogen war, dann wieder ausgezogen. Und als sie dort vorbeigeht, um ihre letzten Sachen zu holen, sieht sie einen Brief von Darius. Und als sie wieder zu Hause ist, öffnet sie ihn.
Ike, I have wrote you 3 times, but you keep moving. But I will have someone call you maybe, that way you will get my news. But from out of nowhere, they signed my death warrant on Friday, a day after I wrote you. So things have been really, really crazy. I thought I had at least 5 years before they would try to kill me. I'm scheduled to die on 11/12/13 at 6 p.m. I will try to call you next week, because the way you're moving, you might not get this letter in time. You mean so much to me, Friederike, and it hurt to think your story might end before it began.
Er teilt ihr damit, dass er ihr schon dreimal geschrieben hat und ist relativ verzweifelt, dass er sie nicht erreicht. Und er hat da wie aus dem Nichts seinen Hinrichtungstermin bekommen und schreibt dann noch, er dachte, er hätte mindestens noch 5 Jahre, bevor sie versuchen würden, mich zu töten. Mhm. Und jetzt heißt es eben, ich soll am 12. November 2013 um 18 Uhr sterben.
Ich war alleine in meiner neuen Wohnung, so zwischen Umzugskartons, und habe nicht glauben können, dass diese letzte beschissene Zeit auch noch solche Konsequenzen haben musste. Das war furchtbar, das war ganz schrecklich. Ich habe sofort einen Heulkrampf bekommen und ich konnte das nicht glauben. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss sofort irgendwie reagieren, wenn ich noch was machen will. So. Und das, ja, da war ich sehr, war ich echt fertig.
Also Friederike hat mit diesem Brief, den sie da in der Wohnung noch gefunden hat, nicht nur erfahren, dass der Termin für die Hinrichtung von Darius feststeht, sondern als sie auf das Datum guckt, sieht sie, dass der Termin für diese Hinrichtung am nächsten Tag ist. Und also für sie, oh Gott, einerseits kommt sie in so eine Schockstarre, andererseits denkt sie, ja, sie hat ja gar keine Zeit mehr, um zu handeln, aber sie muss irgendwas tun und war halt wirklich, also war richtig paralysiert und hat verzweifelt einen Freund angerufen, der zu ihr kommt und versucht, sie zu trösten, aber sie ist eben nicht zu trösten und sie überlegen zusammen, was sie noch tun können und rufen dann im Gefängnis an, erst im Alten, und erfahren dann, dass Darius aber schon verlegt wurde in das, wo die...
Ich habe gerade direkt körperliche Reaktionen auf das, was du mir erzählst. Meine Güte.
Mhm. Und dann, genau, und dann rufen sie im nächsten an, wo die Hinrichtung stattfinden sollte.
Als ihr da in dem Gefängnis angerufen habt, was war dann die Antwort von dem Gefängnis?
Ja, die waren erstmal total irritiert, so, was da für Heinis aus Deutschland anrufen und was die wollen. Aber irgendwie konnten wir das Anliegen halt verständlich machen und dann haben sie gesagt, ja, okay.
Und dann?
Genau, also das Anliegen war, irgendwie nochmal Kontakt zu Darius aufnehmen.
Ja.
Und am Ende steht dann fest, dass Friederike ihm ein letztes Fax schicken darf. In Deutschland ist es da abends und am nächsten Tag um 18 Uhr in Florida ist der Hinrichtungstermin. Das sind noch so 30 Stunden, die sie hat, also eine Nacht sozusagen, um ihm einen letzten Brief zu schreiben. Und der darf eine Seite lang sein.
Der schwerste Text meines Lebens, so. Mein Kumpel ist dann gegangen irgendwann und ja, ey, das unfassbar schwierig, einen Abschiedsbrief zu schreiben sowieso. Einen Abschiedsbrief in dieser Lage, in dieser Situation zu schreiben, noch mehr mit dieser Zeitbegrenzung, noch mehr in dieser Verfassung. Und ich habe auch viele Versuche, glaube ich, gebraucht, um überhaupt erst auf den Punkt zu bringen, was ich ihm jetzt nochmal sagen will. Und ja, ich habe natürlich diesen letzten Brief auch noch da und diese Faxbestätigung und so, aber ich habe es mir seitdem nicht mehr angeguckt und ich möchte das auch nicht nochmal angucken.
Also das ist sozusagen der eine Brief, den sie noch hat. Alle anderen Briefe sind ja bei Darius gelandet von ihr und sie weiß nicht, was mit denen passiert ist, aber dort hat sie eben diese Bestätigung, aber sie traut sich nicht, da nochmal raufzugucken, weil sie denkt, ja, wenn ich das jetzt lese, dann fallen mir 1000 Sachen ein, wie ich es hätte anders schreiben können.
Die man hätte sagen können, ja.
Genau.
Ja, es ist ja auch manchmal in so Drucksituationen schreibt oder auch sagt man Dinge und man weiß es wirklich nicht mehr hinterher. Manchmal weiß man nicht mehr, was man gesagt hat. Und möglicherweise ist es ja bei ihr auch so.
Vor allem, wenn man dann so wie in Trance nach einem sowieso verrückten Tag die Nacht durchschreibt. Also ja, und dann am nächsten Tag, wie sie dieses Fax abschicken und sie erzählt, dass, also sie ist da nicht nur in einen Copyshop gegangen, sondern gleich in mehrere und hat das nicht nur ein- oder zweimal abgeschickt, sondern also mehrere Male, um sicher zu gehen. Sie wusste auch nicht mehr so richtig, wie man Fax schickt, wer weiß das heute schon noch. nur um sicher zu gehen, dass dieses letzte Fax Darius auch erreicht. Sie hat nochmal im Gefängnis angerufen, hat dort das Personal gefragt, die haben gesagt, ja, ist es angekommen und haben ihm es auch gegeben. Mehr konnte sie nicht tun. Und, ja. Aber sie kann jetzt auch nicht einfach, das war ein normaler Wochentag und sie wollte auch nicht einfach dann
ganz
so...
Ganz normaler Donnerstag.
Einfach mal so zur Uni gehen und so weitermachen mit dem Tag. Also bleibt sie zu Hause, allein. Die Hinrichtung war ja auf 18 Uhr terminiert und in Deutschland war das dann schon Nacht. Und dann saß sie dann allein in ihrer Wohnung, 7.500 Kilometer entfernt.
Aber sie kannte halt den Zeitpunkt.
Genau, sie kannte den Zeitpunkt. Und und auch so ein bisschen so die Vorstellung, ne, dass es eine letzte Mahlzeit gibt, dass es dann nochmal ein letztes Gespräch mit dem Pfarrer gibt, dass es nochmal ein letztes Treffen mit der Mutter und den Verwandten gibt.
Ja, da habe ich irgendwie so, wie das eigentlich meine katholisch erzogene Mutter macht, eine Kerze angezündet und an ihn gedacht. Und habe versucht irgendwie, was kann man da versuchen? Eigentlich nichts mehr. Also ich habe versucht, irgendwie klarzukommen und irgendwie gute Gedanken zu schicken.
Ja, also ich muss wirklich sagen, Nora, wir hatten ja hier schon einige Geschichten in dieser Sendung. Diese, merke ich wirklich gerade, nimmt mich sehr stark mit. Also ich habe jetzt, das sehen Sie nicht, Tränen in den Augen und merke, dass mir das Herz bis zum Hals schlägt, weil das... Ich meine, ich bin jetzt über die vierte, die diese Geschichte hört, ne? Nicht erste, zweite Hand, sondern und trotzdem merke ich, dass die Nähe zu so einer Geschichte echt doch was macht mit einem.
Und auch, ja, allein so diese Vorstellung, ne, die Friederike da hatte. Ich meine, sie war ja auch nicht dran und trotzdem hat das sie total gequält, dass sie nicht da sein konnte. Und ja, und sie hat auch gesagt, sie hat sich nicht nur, also sie hat nicht nur versucht, gute Gedanken zu schicken, sondern sie hat sich versucht, diese Hinrichtung vorzustellen. Und das, ich fand diesen Satz so absurd. Aber sie meinte auch, ja, wann stellt man sich schon mal so detailliert wie möglich eine Hinrichtung vor? Aber es lief halt ab in ihrem Kopf. Und sie konnte da gar nichts gegen machen.
Ja,
und später konnte sie dann, oder stand dann in der Presse, dass dort 24 Menschen anwesend waren, darunter seine Mutter, aber auch die Mutter und die Schwester des Opfers. Und das 17 Minuten nach der Giftspritze der Tod festgestellt wurde. Und das waren seine letzten Minuten. Und davor saß er 22 Jahre im Gefängnis und hatte eben auch 22 Jahre Zeit, sich vorzustellen, wie diese letzten Minuten aussehen werden. Das ist, oder das war das Ende der Brieffreundschaft auch zwischen Darius und Friederike. Die hatten sich da 1,5 Jahre geschrieben. Und für Friederike ging das Leben weiter. Sie wohnt inzwischen in Hamburg, hat nach ihrem Studium in Kiel noch einen Master in Kriminologie gemacht, hat sich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt. Also hat in psychiatrischen Anstalten gearbeitet, in Gefängnissen und dabei auch oft an Darius denken müssen. Aber diese Briefe von Darius, die hat sie erst in diesem Jahr wieder vorgeholt und auch abgetippt, weil sie langsam anfingen zu verblassen. Und als ich sie besucht habe, hat sie die Originale rausgeholt und die lagen neben mir auf dem Sofa. Man hat halt auch gemerkt, dass sie da sich die letzten Wochen viel mit auseinandergesetzt hat. Und für sie war das immer so, dass diese Schuld ja eigentlich keine Rolle spielen sollte, diese Schuld von Darius in ihrer Brieffreundschaft, dass das eben ein Aspekt dieser Brieffreundschaft war. Aber diese Verbindung zwischen den beiden sollte unabhängig davon bestehen. Aber das Verrückte ist, finde ich, also sie wollte nie, dass Schuld eine Rolle spielt, aber am Ende hat sie sich schuldig gefühlt, weil sie nicht sofort zurückgeschrieben hat, weil sie ihn nicht begleitet hat durch die letzten Wochen und
unter Umständen vielleicht auch, weil das ja für sie auch ein offenes Ende hatte. Also das kam ja nicht nochmal was zurück, eine Bestätigung von diesem Fax oder irgendein, ne? Sie hat nochmal ein Signal hingesendet, aber es kam nichts mehr wieder zurück. Und das könnte ich mir vorstellen, ist auch nochmal schwierig dann auszuhalten.
Ja, glaube auch. Trotzdem sagt sie heute, dass sie dankbar ist, dass sie diese Brieffreundschaft führen konnte, durfte. Auch für das, was sie daraus mitgenommen hat.
Ja, definitiv, dass man nicht an einem Ort sein muss, um füreinander da zu sein. Dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, um füreinander da zu sein. Nur ein ehrliches, aufrichtiges Interesse und Vorurteilsfreiheit. Und so ein Offensein irgendwie. Ich glaube, ich bin offener auch geworden dadurch.
Ja, Nora, da endet die Geschichte. endet mit dem Tod von Darius und vielleicht ein bisschen mit dem ratlosen Zurückbleiben von Friederike. Was haben wir jetzt, was können wir jetzt daraus mitnehmen? Also ich habe jetzt zum Beispiel, während du erzählt hast, gedacht, ich könnte das nicht machen, weil es mir Schmerzen bereiten würde. Ich könnte mir andere Arten vorstellen, mich zu engagieren, nicht aber mit jemandem, bei dem ich weiß, unsere Freundschaft endet mit seinem Tod. Ich würde das nicht verkraften.
Frau Nachbarin, ich widerspreche dir, so wie ich dich kennengelernt habe, könntest du das und würdest es auch machen.
Das, na gut, wenn du das sagst. Ja. Du warst schon immer ein intimer Kenner meiner Seele, dann eben so. Aber gut, dann sagen wir, es würde mir sehr, sehr, sehr schwer fallen. Es klingt jetzt schon so schmerzhaft.
Mhm. Aber Friederike bereut es ja auch nicht. Ne? Also klar, das war schmerzhaft für sie, aber es ist eben für sie, hat das ihr gezeigt, wie Menschen füreinander da sein können. Über Mauern, über Entfernung hinweg, über verschiedene Lebenswelten. Und das, finde ich, ist ein total schönes Resümee für einen selbst, wenn man sowas daraus mitnimmt. Und ich habe nochmal, also mir ist nochmal klar geworden, wie schlimm Isolation ist. Also wie und was eben so ein Kontakt dann auch ausmachen kann und sei es nur über Briefe. Und deshalb finde ich auch, dass das eine gute Sache ist, wenn man das macht. Und da gibt es ja auch Vereine und Organisationen, wo man sich melden kann, wenn man daran Interesse hat und dann eben auch, wenn man will, einen Kontakt aufbauen kann.
Dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier gewesen bist mit dieser Geschichte, die jetzt wirklich nicht leicht zu verdauen war, aber ich bin froh, dass wir sie gehört haben. Ich bedanke mich auch bei Andreas Tölke, der heute mein Gast war.
Sehr gerne.
Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Kommende Woche bin ich wieder da bei Plus Eins. Bis dahin, tschüss.